RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Reza Baffa. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das System wird bereits seit Monaten in einigen Modellregionen getestet. Aus der Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
Fachleute hatten gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Dieses Problem ist aber offenbar gelöst. Das geht aus einem Brief von Gesundheitsminister Lauterbach an die Firma Gematik hervor, die das System entwickelt hat. In der elektronischen Patientenakte sollen wichtige Informationen zentral erfasst werden, etwa ärztliche Befunde, Röntgenbilder oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patienten können der Erfassung ihrer Daten widersprechen.
Der Klimawandel zeigt nach Einschätzung von Experten immer häufiger und immer heftiger Auswirkungen in Europa. Nach einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien durch die Wetterextreme ums Leben gekommen. Mehrere Staaten fordern ein Ende des Bürgerkriegs im Sudan. Im Rahmen einer Konferenz in London verlangten sie zudem Zugang zu humanitärer Hilfe für die notleidenden Menschen. Die Gastgeberländer nannten es das Wichtigste, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Eine Teilung des Landes müsse vermieden werden, so Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die EU und die Afrikanische Union. Der Bürgerkrieg tobt seit 2 Jahren im Sudan. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein 4. Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein FC Barcelona hatte mit 1:3 verloren, dennoch recht eindeutig das Halbfinale erreicht.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ist es überwiegend trocken. Im Westen gibt es Regenfälle oder auch mal Gewitter. Zum Teil ist es aber auch länger heiter. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 und 27 Grad. Die Zeit, es ist 3:03.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit im Augenblick 3 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. Die A31 Leer Richtung Meppen ist zwischen Leer-West und Jemgum nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen Kreuz-Schöneberg und Hohenzollern-Damm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch die Nacht und durch den Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Die Klimakrise spitzt sich nirgends so zu wie auf dem europäischen Kontinent. Keine guten Nachrichten für das weltweite Klima. Wie sehr sich Europa gerade verändert, es entwickelt sich wortwörtlich zu einem Hotspot der Klimakrise. Das listet der neue Copernicus-Bericht auf. Der ist so etwas wie das offizielle Klimatagebuch Europas, angesiedelt bei der EU. Der wissenschaftliche Dienst sammelt Wetter- und Umweltdaten weltweit, wertet sie aus und ordnet sie ein. Und das mit Hilfe von Satelliten, Wetterstationen und Computermodellen. Für 2024 hält der Bericht fest, es war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Erstmals lagen wir im Schnitt über 1,5 Grad. Katrin Schmidt hat sich die Ergebnisse des Klimaberichtes genauer angeschaut.
Heftige Stürme und Überschwemmungen in Europa haben im vergangenen Jahr mindestens 335 Menschenleben gefordert und weit über 400.000 Menschen in vielfältiger Weise betroffen und beeinträchtigt. Das geht aus einem aktuellen Bericht des EU-Klimadienstes sowie der Weltorganisation für Meteorologie hervor, für den rund 100 wissenschaftliche Beiträge und Grafiken ausgewertet und zusammengeführt wurden. Den Forschern zufolge war das Jahr 2024 nicht nur das wärmste je in Europa gemessene, mit Rekordtemperaturen in fast der Hälfte des Kontinents, sondern es war auch ein Jahr der Wetterextreme. Mit einem klimatischen Ost-West-Kontrast. Extrem trockene und oft rekordverdächtig warme Bedingungen im Osten Europas und warme, aber sehr feuchte Bedingungen im Westen. Den Wissenschaftlern zufolge nimmt auch der Hitzestress quer durch Europa zu. 2024 gab es die zweithöchste je gemessene Zahl an Tagen mit Tropennächten und Hitzestress.
Katrin Schmidt mit den Ergebnissen des Copernicus-Klimaberichts. Der Klimawandel trifft Europa also besonders stark und wie man darauf in Brüssel reagiert, das fasst Thomas Spickhofen zusammen.
Alarmierend nennt Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament, die Erkenntnisse von Copernicus.
Wir haben in Europa ein echtes Problem mit dem Klimawandel und das merken wir auch gerade in diesem Frühjahr. Nicht nur in Deutschland ist es außergewöhnlich trocken. In Osteuropa ist das noch schlimmer.
Und doch scheint der Kampf gegen den Klimawandel auf europäischer Ebene zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein. Der Krieg in der Ukraine, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, das sind die prägenden Debatten, während wichtige Elemente des Green Deals von Ursula von der Leyen unter die Räder geraten. Die Emissionsziele für Neuwagen zum Beispiel wurden gestreckt, die sogenannten Flottengrenzwerte, Kontrollen in der Agrarwirtschaft gelockert. Nicht alle Beschlüsse des Green Deals waren wirksamer Klimaschutz, erklärt Liese.
Wir haben viel unnötigen Ballast. Und wenn wir dauerhaft erfolgreich sein wollen und auch ein Vorbild für andere Länder sein wollen, dann müssen wir jetzt unnötigen Ballast abwerfen, aber unbedingt die Klimaziele erreichen.
Schon richtig, stimmt Timo Wölken von der SPD zu. Da, wo Europa zu streng gewesen sei und die eigene Industrie zerstört werde, müsse man nachjustieren. Aber die Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht als Totschlagargument benutzt werden, kritisiert Wölken.
Wenn ich jetzt immer wieder höre, ja, aber wir dürfen die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren, dann bedeutet das für mich, dass da eins gegen das andere ausgespielt wird. Aber das ist es ja nicht. In einer dekarbonisierten Wirtschaft liegt auch ein wahnsinniges Potenzial, gerade für die europäische Industrie.
In vielen Bereichen würden auf europäischer Ebene gerade mehr Rückschritte als Fortschritte gemacht, findet Wölken. Dabei geht es für den Sozialdemokraten auch um eine weltweite Vorreiterrolle Europas im Klimaschutz.
Wir müssen als Europäerin international glaubwürdig bleiben. Und denn klar ist, dass wir als internationale Gemeinschaft diese Menschheitsaufgabe nur gemeinsam werden adressieren und bekämpfen können.
Immer noch offen ist zum Beispiel auch, welches konkrete Klimaziel sich die EU für 2040 setzt. Bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein, bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Aber der Zwischenschritt für 2040, der ist umstritten. 90%, etwas mehr, etwas weniger. Auf jeden Fall müsse es jetzt schnell gehen damit, fordert Christdemokrat Peter Liese, die Welt warte auf Europa.
China und Indien werden sich nicht bewegen, wenn wir uns nicht festlegen. Und da kommt es nach meiner Einschätzung nicht so sehr darauf an, ob wir 2 oder 3% mehr auf den Tisch legen. Wir sollten ambitioniert sein, aber auch gleichzeitig realistisch. Wichtig ist, dass wir jetzt deutlich vor der Klimakonferenz in Belem ein Ziel auf den Tisch legen.
Für Michael Bloss von den Grünen ist der Copernicus-Bericht ein Beleg dafür, dass Europa noch nicht das Tempo aufgenommen hat, das es braucht.
Der Bericht zeigt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller sein, nicht langsamer. Es ist ein Armutszeugnis von der Politik, dass sie nicht genügend darauf reagiert.
Sowohl in Europa wie auch im Koalitionsvertrag der mutmaßlichen neuen Bundesregierung sieht Bloss Rückschritte in der Klimapolitik. Das sei geradezu absurd, sagt Bloss.
Ein Bericht von Thomas Spickhofen und wir bleiben beim Thema und schauen nach Bayern. So sehr man sich nach Frühling und Sommer sehnen mag, jeder weitere Sonnentag mit wolkenfreiem Himmel verschärft die Trockenheit. Dabei könnte Bayern 2025 tatsächlich einen Rekord brechen mit dem trockensten Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Immerhin soll es in den kommenden Tagen wechselhaft werden. Monika Haas mit einem Überblick.
Vereinzelter Regen oder Gewitterschauer könnten mancherorts die anhaltende Trockenheit in Bayern lindern.
zumindest laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Allerdings werden sich kurze Niederschläge zunächst nur geringfügig auswirken, erklärt der Wetterexperte der ARD, Christian Lorenz.
Das hydrologische Winterhalbjahr, das ist der Zeitraum von November bis April, der weist ein Niederschlagsdefizit von ca. 30% auf. Es war also deutlich zu trocken, mit der Folge, dass nun wieder 65% der Flussmessstellen niedrige Abflussverhältnisse zeigen. Wir haben also wieder verbreitet Niedrigwasser.
Trotz niedriger Pegel soll an Ostern die Seenschifffahrt in Oberbayern wieder starten. Die Tier- und Pflanzenwelt an kleineren Bachläufen und flachen Uferstreifen, etwa am Lech, leidet dagegen unter dem Niedrigwasser. So ist beispielsweise der Stadtwald bei Augsburg trocken gefallen. Ein großes Biotop, in dem Fröschen und Kröten nun Laichplätze fehlen, so Naturschützer. Mit der Schneeschmelze sollten die Pegel zwar wieder steigen, allerdings ist im vergangenen Winter historisch wenig Schnee gefallen. Zuletzt war die Schneemächtigkeit vor 50 Jahren derart gering. In den bayerischen Bergwäldern ist die obere Bodenschicht teils so stark ausgetrocknet, dass sogar Waldbrandgefahr besteht. Dramatisch ist die Lage in Franken. Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach sieht die Trockenheit als Bewährungsprobe für die neue, nachhaltige Strategie im Wassermanagement des Landkreises.
Wir haben rund 5000 Bäume gepflanzt. Wir haben vereinbart, dass wir uns regelmäßig mit den Kommunen treffen zu sogenannten Wassertagen, um auch gerade bei neuen Baugebieten Thema Wasser sich als erstes zu widmen. Wir haben eine Kläranlage bereits umgerüstet als Wasserspeicher, die zweite folgt.
Auch in Wasserspeicher umgewandelte Entwässerungsgräben halten jetzt die Feuchtigkeit im Boden. Laut ARD-Meteorologe Christian Lorenz wird die lange Trockenphase zwar enden.
Vor allem in Franken, der Oberpfalz und in Schwaben sind bis zum Ostersonntag Regenmengen von 20 bis 40 Liter auf dem Quadratmeter, im Allgäu örtlich bis zu 50 Liter auf dem Quadratmeter möglich. Kaum Regen fällt dagegen in den Regionen vom Chiemgau, dem Berchtesgadener Land, über das Rottal bis zum Bayerischen Wald. Hier wird sich die Trockenheit noch zuspitzen.
Damit sich der Grundwasserspiegel in Bayern wieder normalisieren kann, fehlt weiterhin die Aussicht auf deutlich mehr Niederschlag.
Die ARD-Infonacht.
Wohin steuern die USA unter Präsident Trump? Nachdem er Unternehmen und Behörden die Weltanschauung seiner Regierung aufzwingt, sind jetzt offenbar die Universitäten dran. Fördergelder in Milliardenhöhe für die Elite-Universität Harvard liegen auf Eis, weil die international renommierte Hochschule den geforderten Richtungswechsel etwa bei der Zulassung von Studierenden nicht mitmachen will. Genauso wenig wie bei der politischen Durchleuchtung der Immatrikulierten. Helge Fuest hat in den Tagesthemen mit Constanze Stelzenmüller gesprochen. Sie ist die Direktorin des Center on the United States and Europe und arbeitet bei der Brookings Institution, einer Forschungsstelle für die transatlantischen Beziehungen. Er hat sie gefragt, was hinter dem Machtkampf zwischen Donald Trump und der Elite-Universität steckt.
Ich glaube, man muss hier sagen, dass Harvard hier stellvertretend nicht nur für andere private Universitäten genommen wird, sondern ich glaube für das gesamte amerikanische Bildungssystem, denen die MAGA-Rechte, die ja Trump an die Macht gebracht hat, sozusagen korrupte Elitenbildungsreproduktion vorwirft, um es jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren. Natürlich wird da Elitenreproduktion betrieben, aber eben auch ganz wichtige Grundlagenforschung auf einem Niveau, das weltweit Vergleichbares sucht. Das ist jetzt in Gefahr. Man muss allerdings sagen, dass der Präsident von Harvard, die mit einer der reichsten dieser privaten Universitäten ist, seine so klare Position bezogen hat, ist auch wichtig für die weniger wohlhabenden und die kleineren privaten Universitäten, auch die öffentlichen, weil die sich damit sozusagen im Schatten von diesem Widerstand geschützt fühlen können.
Dann schauen wir etwas größer drauf. Das ist ja ein sehr radikaler und schneller Umbau, den Trump da steuert in den USA. Und obwohl vieles dabei chaotisch immer wieder aussieht, scheint eine Strategie dahinter zu stecken. Von wem und was ist sein Ziel?
Es sind eigentlich zwei Gruppen, die hinter und um Trump versuchen, den amerikanischen Staat umzubauen und nebenbei im Übrigen auch die internationale Sicherheitsordnung, die Weltwirtschaftsordnung und die Weltwährungsordnung, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber innenpolitisch geht es darum, eigentlich die amerikanische repräsentative Demokratie, die ja mal Pate gestanden hat für das westdeutsche Grundgesetz 1949 unter anderem, zu entkernen. Und die sogenannten Checks and Balances, also die Gewaltenteilung und die Gewaltentrennung, die Einhegung der Macht der Exekutive, all das aufzuheben zugunsten einer entgrenzten Exekutive, an deren Spitze dann der amerikanische Präsident mit im Grunde genommen uneingeschränkter Machtwille stehen würde. Das ist ungeheuerlich, sowas hat es in der amerikanischen Verfassungsgeschichte noch nicht gegeben.
Sie sprechen die Gewaltenteilung an. Viele haben ja eine lange Zeit gehofft, dass eben diese Gewaltenteilung Trump daran hindert, die Demokratie besonders zu schwächen. Stimmt das dann nicht mehr?
Ich habe eben von einem Versuch gesprochen, einer Strategie. Ob diese Strategie aufgeht, ob die amerikanische Zivilgesellschaft, die Institutionen, die Mittlerorganisationen, zu denen ja auch die Universitäten gehören, ob die sich nicht doch erfolgreich wehren können, ist, glaube ich, noch offen. Diese Schlacht hat gerade erst angefangen. Und es war schon beunruhigend, dass sich in den Monaten seit der Wahl und seit der Amtseinführung von Trump am 20. Januar wochenlang erstmal sehr wenig Widerstand geregt hat gegen bereits sehr drakonische Maßnahmen. Aber jetzt sieht man langsam in den Institutionen, auch im Senat und im Kongress, ein Aufblühen, ein sich erstes Regen. Also ich hätte mir das früher gewünscht, viele Amerikaner und Amerikanerinnen auch. Aber ich glaube, jetzt ist der Kampf aufgenommen.
Verschlafen da beispielsweise die Demokraten ihre Aufgabe als Opposition? Weshalb ist es insgesamt im Land dann doch noch so ruhig?
Ich glaube nicht, dass es im Land ruhig ist. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, sogenannte Town Halls, also im Grunde genommen erregte Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in ihren Wahlkampfbüros zu Hause quer durch die USA, wo diese Abgeordneten von Bürgern beschimpft wurden. Sie wurden dann erstmal, glaube ich, von der Parteileitung angewiesen, keine solchen Wahlkampfbüro-öffentlichen Treffen mehr zu machen mit Bürgern. Da ist der Unmut sehr groß und der ist spätestens dann, glaube ich, für jeden Amerikaner spürbar geworden mit dem Chaos auf den Finanzmärkten nach dem sogenannten Liberation Day am 2. April, als die Strafzölle verkündet wurden, weil fast jeder Amerikaner eine aktiengestützte Rente hat, den sogenannten 401k-Plan, und den in der Regel sehr regelmäßig auf einer Börsen-App checkt. Und da wurde auch noch dem Letzten klar, dass das unmittelbar den eigenen Haushalt und das eigene Portemonnaie betrifft. Und das wurde dann sehr schnell an die Abgeordneten und nach Washington gemeldet.
Sie hörten die Expertin Constanze Stelzenmüller vom Center of the United States and Europe. Das war sie im Gespräch mit Helge Fuest in den ARD-Tagesthemen. Wie umgehen mit Personen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und nach Deutschland eingewandert sind und die dann schwere Straftaten begehen? Auch hier in Deutschland wird darüber immer wieder diskutiert und bei besonders schweren Verbrechen werden diese Menschen oft in ihre Heimatländer abgeschoben. Donald Trump will das toppen. Es geht ihm längst nicht mehr nur um Geflüchtete. Trump will verurteilte US-Bürgerinnen und Bürger abschieben. Wohin? Das hat er sich auch schon überlegt, nach El Salvador. Wie Trump auf diese Idee gekommen ist, zeichnet Carsten Kühntorp nach.
In dem Megagefängnis CECOT in El Salvador sitzen derzeit Schätzungen zufolge etwa 40.000 Menschen ein. Einige hundert von ihnen wurden im März aus den USA abgeschoben, angebliche Bandenmitglieder. Für ihre Unterbringung lässt US-Präsident Trump rund 6 Millionen Dollar nach El Salvador überweisen jährlich. Erst am Wochenende hatte man 10 weitere Menschen dorthin ausgeflogen, auch sie Ausländer. Das Ganze funktioniert so gut, dass Trump nun erneut laut darüber nachdenkt, mit kriminellen US-Bürgern ähnlich zu verfahren. Wir haben einheimische Kriminelle. Kriminelle, die Leute vor die U-Bahn stoßen oder die ältere Ladies mit einem Baseballschläger hinten auf den Kopf hauen, wenn die gerade nicht hinschauen. Absolute Monster. Die würde ich gerne zu der Gruppe dazu tun und sie aus dem Land schaffen. Aber wir müssen da mal die Gesetze checken, okay?
You'll have to be looking at the laws on that, Steve, okay?
Trump sprach im Oval Office vor Reportern, als er El Salvadors Präsident Nayib Bukele begrüßte. Es war nicht das erste Mal, dass Trump sagte, er würde kriminelle Amerikaner gerne nach El Salvador schicken, aber so deutlich wie jetzt äußerte er sich bisher nicht. Trump fügte hinzu, dass die Justizministerin gerade prüfe, wie die Rechtslage diesbezüglich sei. Aus Sicht des ehemaligen Staatsanwalts Elliot Williams ist sie eindeutig, zum Beispiel allein schon wegen des 8. Verfassungszusatzes, der verbietet grausame und ungewöhnliche Bestrafung, worum es sich bei einer Überstellung in ein Gefängnis in El Salvador zweifelsfrei handele. Williams bei CNN. Die Verfassung sagt wortwörtlich, wie Menschen zu inhaftieren sind. Das gilt seit 250 Jahren. Aber Donald Trump blufft fast nie, sondern auf diese Weise normalisiert er Dinge. Er haut einfach mal was raus. Und dann sagen die Leute, ach, der macht Scherze. Das Gesetz ist aber ganz klar. Kaum Hoffnung gibt es für Kilmer Abrego Garcia. Der Salvadorianer war im März aus den USA in das CECOT-Gefängnis abgeschoben worden. Ein Fehler, wie die Trump-Regierung danach eingestand. Gefragt, ob er etwas für den Mann tun werde, antwortete El Salvadors Präsident Bukele.
The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States?
Lächerlich sei diese Frage, so Bukele, wie könne er einen Terroristen in die Vereinigten Staaten schmuggeln. Gegen Abrego Garcia wurde in den USA nie Anklage erhoben. Die US-Regierung behauptet jedoch, der Migrant sei ein Bandenmitglied, veröffentlichte dafür bisher aber keine Beweise. Abrego Garcia genoss rechtliche Duldung in den USA. Der oberste Gerichtshof urteilte kürzlich, die Regierung müsse eine Rückkehr von Abrego Garcia nach Amerika unterstützen.
Der Stichtag.
Im Wachsfigurenkabinett ihres Namens stehen hunderte täuschend echt nachgebildete Prominente und Politikerinnen und Politiker. Heute vor 175 Jahren starb Marie Tussaud, Wachsbildnerin und Gründerin des nach ihr benannten ersten Museums in London. Zifora Robina zeichnet ihren Weg nach.
London, 1891. Ein Mann geht durch die dunklen Gassen und entdeckt in einem Schaufenster die lebensgroße Nachbildung von Queen Victoria.
Herzlich willkommen. Wie kann ich helfen?
Im Kabinett von Putneys Family Waxworks sind nicht nur prominente Figuren ausgestellt. Auch blutige Hinrichtungen oder Gewaltverbrechen werden detailreich nachgestellt.
Im Bestreben, mit diesem grauenhaften Madame Tussauds konkurrieren zu können, arbeite ich an einer neuen Spielerei.
Die Szene aus der TV-Serie Penny Dreadful ist fiktiv. Wahr ist jedoch, dass es zu dieser Zeit in London zahlreiche Wachsfigurenkabinette gibt. Das größte und erfolgreichste ist das Madame Tussauds.
Madame Tussaud wurde in Bern im Jahr 1790 geboren. Ihr Vater, der vor ihrer Geburt starb, war beim Militär und sein Name war Josef Großholz.
Schreibt Marie Tussaud in ihren Memoiren. Maries Mutter zieht nach dem Tod ihres Ehemanns nach Paris und arbeitet als Haushälterin bei dem Arzt und Wachsbildner Philipp Curtius,
welcher später die Rolle des Vaters einnahm und sie legal adoptierte.
Dr. Curtius stellt in Paris Wachsbildnisse her. Zu seinen Kunden gehören über die Jahre Prominente, die sich gerne selbst abbilden lassen.
Rousseau, Franklin, Necker, Mirabeau und Co.
Aber auch Mitglieder der französischen Königsfamilie. Marie lernt früh das Handwerk und unterstützt ihren Adoptivvater. 1778 modelliert sie ihre erste Wachsfigur, den Autor und Philosophen Voltaire. Einige Jahre später wird die talentierte junge Frau, die ihre Haare gerne hoch auftürmt, um größer zu wirken, als Zeichenlehrerin der Schwester König Ludwigs eingestellt. Die Halbwaise Marie Großholz hat es weit gebracht. Doch dann bricht die Französische Revolution aus. Die Nähe zum Königshaus wird ihr zum Verhängnis. Marie Großholz wird monatelang eingekerkert. Da sie aber auch Revolutionäre durch ihre Arbeit verewigt hat, entgeht sie der Guillotine. Als Dr. Curtius stirbt, erbt Marie seine Sammlung handbemalter Wachsfiguren. Sie heiratet den französischen Ingenieur François Tussaud. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Marie Tussaud zieht wegen Frankreichs Wirtschaftskrise nach London. Im Februar 1803 erscheint in der Londoner Tageszeitung The Morning Chronicle Madame Tussauds erste Anzeige für das eigene Geschäft.
den Liebhabern von Kunst und Altertum. Im unteren Theater des Lyzeums ist jetzt ausgestellt die kompletteste ägyptische Mumie, die je in Europa zu sehen war. 3293 Jahre alt.
Dazu das Hemd von Heinrich IV. Sowie hervorragende Charaktere der jetzigen Regierung Frankreichs.
Alle genau nach dem Leben modelliert und in natürlicher Größe.
Heißt es weiter in der Anzeige. In den folgenden Jahren reist Marie Tussaud mit ihren Figuren wie mit einem Wanderzirkus durch Großbritannien und Irland. Sie arbeitet unermüdlich, modelliert eine Figur nach der anderen, erweitert ihre Sammlung, weist ihre Söhne in das Geschäft ein. Paris und ihren Ehemann wird sie nie mehr wiedersehen. Anfang der 1830er Jahre zieht die Familie endgültig nach London. Das Wachsfigurenkabinett bekommt jetzt ein eigenes Museum, das Marie Tussaud bis 1842 leitet. In diesem Jahr stellt sie auch ihr letztes Wachsbildnis fertig, ihr eigenes. Am 16. April 1850 stirbt Marie Tussaud. Das war heute vor 175 Jahren.
Der Stichtag von Sifora Robina.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und mit dem erwarteten Champions-League-Aus von Borussia Dortmund. Der BVB verabschiedete sich allerdings mit Applaus aus der Königsklasse. Nach dem 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona gewann der Bundesligist zu Hause mit 3:1. Aus Dortmund berichtet Daniel Neuhaus.
Borussia Dortmund hat alles für das Wunder vom Westfalenstadion getan. Am Ende reichte es aber nicht. Aber es war ein sehr, sehr ordentliches Spiel von Borussia Dortmund und es gab einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona. Der erste Dortmunder Sieg gegen Barcelona überhaupt. Früh eingeleitet durch das Elfmetertor von Guirassy nach 11 Minuten. Und kurz nach der Pause war es wieder Guirassy, der auf 2:0 erhöhte. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn es nicht dieses Eigentor von Benzema Baini gegeben hätte in der 53. Minute. Aber Dortmund kam zurück wieder mit Guirassy zum 3:1 und hatte auch danach noch Chancen. Aber es reichte nicht, um das 0:4 aus dem Hinspiel aufzuholen. Borussia Dortmund scheidet also nach einem 3:1 im Rückspiel aus und kann mit erhobenem Kopf die Champions League verlassen.
Barcelona trifft im Halbfinale nun auf den FC Bayern oder Inter Mailand. Zweiter bereits feststehender Halbfinalist ist Paris Saint-Germain. Der französische Club setzte sich gegen Aston Villa durch. Und damit der Blick zum Tennis. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München nach einer enttäuschenden Leistung bereits in der ersten Runde gescheitert. Er unterlag dem an Nummer 5 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 0:6 und 2:6.
Tut mir leid, dass das deutsche Publikum hier in München speziell mit dem Turniersieg. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass jetzt hier noch ein bisschen Ruck geht, dass ich gut spiele heute, aber es war leider keine gute Leistung und habe verdient verloren.
Anders Jannik Hanfmann und der erst 17-jährige Diego de Dura Palomero, die beide überraschend das Achtelfinale erreichten. Wir bleiben in München. Die Basketballer des FC Bayern haben weiter die Chance, sich für die Playoffs der Euroleague zu qualifizieren. Im Play-in-Spiel setzten sich die Münchner in der Verlängerung gegen Roter Stern Belgrad durch. Mit einem weiteren Sieg am Freitagabend wäre das Viertelfinale perfekt. Und damit der Blick auf die Basketballerinnen. Keltern und Saloui haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Keltern setzte sich im entscheidenden 5. Halbfinale deutlich gegen Osnabrück durch. Saloui bezwang Titelverteidiger Alba Berlin nach Verlängerung mit 75:67. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Saloui verteidigte robust, war vor allem aus der Distanz deutlich sicherer und erfolgreicher als die insgesamt fehlerhaften Berlinerinnen und lag zur Pause mit 12 Punkten vorn. Mit einem 9:0-Lauf unmittelbar zu Beginn in der zweiten Hälfte war Alba wieder dran, agierte jetzt in der Defense aggressiver und konsequenter und lag schon vor dem Schlussviertel knapp vorne. Saloui gelangen im dritten Viertel ganze 3 Punkte. Aber die aufopferungsvoll kämpfenden Saarländerinnen blieben trotz hoher Foulbelastung dran. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen in die Verlängerung, schien mit der tieferen Bank im Vorteil zu sein, aber Saloui behielt die Nerven und gewann angeführt von der überragenden Martha Börs am Ende verdient. Im Finale trifft der Außenseiter auf den Hauptrundenersten Keltern.
Die deutschen Eishockeyfrauen haben zum Abschluss der WM-Vorrunde in Tschechien die zweite Niederlage kassiert. Gegen Japan verlor das DEB-Team mit 0:1. Jan Günther berichtet.
Das einzige Tor fiel im Mitteldrittel. Okita traf zur zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung für Japan. Das deutsche Team steigerte sich im Schlussviertel, konnte die 0:1 Niederlage aber nicht verhindern und blieb damit zum ersten Mal bei diesem Turnier ohne Torerfolg. Deutschland war bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel für das Viertelfinale qualifiziert und beendet die Gruppe B als Tabellendritter mit 2 Siegen und 2 Niederlagen.
In der Runde der letzten 8 trifft das DEB-Team nun als klarer Außenseiter auf Vorjahresfinalist USA.
Soweit der Sport in der ARD-Infonacht. Gleich geht es weiter mit den Nachrichten um 3.30 Uhr.
Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Reza Waffa. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz reist heute nach Polen. In der Hauptstadt Warschau will er mit Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Bianca Schwarz erklärt, worum es bei dem Treffen vermutlich geht.
Solche Termine im Ausland sind schon eher ungewöhnlich, so kurz vor dem Ende einer Amtszeit. Polen fordert von Deutschland eine Wiedergutmachung der NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Der Vorgänger von Tusk hatte mal 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen gefordert. Der jetzige Ministerpräsident Tusk hat das nie gefordert, aber er will konkret finanzielle Hilfen für noch lebende NS-Opfer, ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer der Nazis sowie finanzielle Hilfen, um Polen besser vor Russland zu schützen.
Heute wird in Brandenburg an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich deutsche und sowjetische Soldaten erbitterte Kämpfe. Zehntausende starben. Aus Seelow, Robert Schwass.
Bereits im Januar empfahl das Auswärtige Amt Ländern und Kommunen, russische und belarussische Vertreter nicht zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Die Schlacht um die Seelower Höhen war die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden.
Präsident Zelensky hat die US-Unterhändler davor gewarnt, unzulässige Zugeständnisse zu machen. Nur das ukrainische Volk entscheide über sein Staatsgebiet. Deshalb redeten die US-Vertreter über Dinge jenseits ihrer Kompetenz. Dies bezog sich aus Sicht von Beobachtern auf den Sondergesandten von US-Präsident Trump, Witkoff. Dieser hatte nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Putin erklärt, dass es bei einem Friedensabkommen auch um die sogenannten 5 Gebiete gehen werde. Moskau hatte 2022 auch die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja zu seinem Staatsgebiet erklärt. Der Reservistenverband hat gefordert, die gelben sogenannten Panzerschilder an Autobahnen wieder anzubringen. Der Vorsitzende Sensburg sagte der Rheinischen Post, die Bundeswehr kenne den Zustand vieler Brücken nicht. Derzeit wisse die Armee nicht, über welches Bauwerk sie noch Panzer bringen könne, weil der Zustand vieler Brücken unklar sei oder sie schon ganz gesperrt seien. Auch sollten dann wieder die Schilder zur Tragfähigkeit von Militärfahrzeugen installiert werden, so Sensburg. Das Wetter in Deutschland, am Tage meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder und Neiße. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit derzeit 4 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Göttingen Nord und Nörten-Hardenberg 2 Kilometer Stau. Die A31 Leer Richtung Meppen ist zwischen Leer West und Jemgum nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Und die letzte Meldung für den Moment, die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollern-Damm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr und durch die Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber, schön, dass Sie zuhören. Es war ein überraschender Besuch in der Ukraine, wenn man es denn in Kriegszeiten, in denen Geheimhaltung überlebenswichtig ist, auch so nennen will. Aber NATO-Chef Mark Rutte ist in die ukrainische Hafenstadt Odessa gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Rutte verurteilte ein, Zitat, empörendes und schreckliches Muster der russischen Armee, die immer wieder Zivilisten angreife. So wie am vergangenen Wochenende, als bei einem russischen Angriff auf die Stadt Sumy mindestens 35 Menschen getötet wurden. Mit diesem Angriff, den Reaktionen darauf und der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern beschäftigen sich heute Kai Küstner und Stefan Niemann in der aktuellen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien.
Du hast in unserer letzten Ausgabe das Massaker von Bucha erwähnt, Kai, das als schweres Kriegsverbrechen der Russen gilt. Und wir beide haben gerade erst über Russlands Raketenangriff auf Kryvyi Rih berichtet, Wolodymyr Selenskis Heimatstadt, wo viele Zivilisten getötet worden sind, darunter 9 Kinder.
Und genau daran musste ich auch denken, weil Sonntag ja schon wieder so ein Tag war. Ne?
Sonntag war schon wieder so ein Tag, als kurz nacheinander 2 ballistische Raketen aus Russland im belebten Zentrum von Sumy einschlugen. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt ja nicht mal 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Und viele Menschen waren an diesem Vormittag unterwegs zu einem Spaziergang, einem Familienbesuch im Café oder Restaurant. Es war der Palmsonntag und viele gläubige Christen wollten in den Gottesdienst, als mitten in der Stadt aus heiterem Himmel die Hölle losbrach. So muss sich das angefühlt haben. Was wissen wir über diesen Angriff, Kai?
Ja, es ist nun bereits das 2. Mal innerhalb weniger Tage, dass Russland wohlgemerkt angeblich mitten in Friedensgesprächen in großer Zahl Zivilisten tötet in der Ukraine. Zumindest in einer Hinsicht gibt es von russischer und ukrainischer Seite gleichlautende Angaben, dass nämlich 2 ballistische Raketen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine trafen. Von Seiten des ukrainischen Militärgeheimdienstes heißt es, es habe sich um Raketen vom Typ Iskander-M und KN-23 gehandelt. Die KN-23, Stefan, ist ein nordkoreanisches Modell, eine Kurzstreckenrakete, kann bis zu 500 Kilometer weit fliegen, konventionell oder nuklear bestückt werden. Und diese Rakete ist in der Bauweise sehr der russischen Iskander ähnlich, aber so viel tiefer will ich jetzt in die technischen Details auch nicht einsteigen.
Diese beiden ballistischen Raketen haben nach ukrainischen Angaben ausschließlich Zivilisten getroffen. Mindestens 35 Tote sind zu beklagen, fast 120 Frauen, Männer und Kinder wurden verletzt. Warum gab es so viele Opfer?
Du hast es ja schon gesagt, Russland hatte für seinen Angriff den Palmsonntag gewählt, also jenen Tag am Sonntag vor Ostern, an dem auf den Straßen sehr viel los war in Sumy. Getroffen wurden wieder einmal Wohnhäuser, eine Kirche, auch Läden, am heftigsten aber der Kongresssaal der Universität, wo sich, wie Russland behauptet, ukrainische Kommandeure getroffen hätten. Jetzt wissen wir ja, dass aus Moskau solche Falschbehauptungen sozusagen zum Standardrepertoire gehören. Was es aber offensichtlich gab, war in der Universität eine Ordensverleihung an Soldaten, die allerdings unverletzt blieben. Die Frage, die sich immer wieder stellt bei derlei Angriffen, ist, wenn Russland ja angeblich Präzisionsschläge ausführt auf militärische Ziele, warum ist die Zerstörung dann so gewaltig? Die Ukraine sprach ja in beiden Fällen, also dem Angriff auf Selenskis Heimatstadt vergangene Woche und auch bei diesem davon, dass Streumunition eingesetzt wurde. Also die Frage, warum sterben dann Kinder, warum fallen ihm Zivilisten immer wieder zum Opfer?
Das Entsetzen über den Angriff war ja dann auch groß. Mehrere Länder verurteilten Russland wegen des Angriffs auf die Zivilbevölkerung. Für Deutschland sprachen der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz von einem barbarischen Akt. Und der vermutlich kommende Kanzler Friedrich Merz sieht den Angriff auf Sumy als Kriegsverbrechen.
Ja, so ist es. Und diese Fassungslosigkeit bildet, wie wir gleich hören werden, einen scharfen Kontrast zur Reaktion aus dem Weißen Haus in Washington. Gleich reihenweise sahen europäische Spitzenpolitiker dies als brutale Antwort Putins auf die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump.
Offensichtlich interpretiert er unsere Bereitschaft, mit ihm zu reden, nicht als ernsthaftes Angebot, einen Frieden zu ermöglichen, sondern als Schwäche.
So sieht es Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und potenziell neuer Bundeskanzler. Ganz ähnlich sieht das der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, der es so formulierte, dass Putin mit seinen Raketen die US-Bemühungen Richtung Frieden verhöhne. Für ihn sind solcherlei Angriffe auf Zivilisten ein klares Zeichen, dass der Kreml bei seinen Kriegszielen, unter anderem die Zerstörung der Ukraine, keine Abstriche gemacht habe.
When Putin says peace, he means that he demands the victim of his aggression, Ukraine, to capitulate.
Wenn Putin Frieden sagt, so Sikorski, dann meint er eigentlich die Kapitulation der Ukraine. Also, so die Schlussfolgerung aus Warschau, müsse man Putin klar machen, dass diese Kapitulation nicht kommen wird. Also müsse man den Druck erhöhen und er hoffe, dass der Mann im Weißen Haus, Donald Trump, die richtigen Schlüsse daraus zieht.
Der Haken ist dafür, dass das passiert, gibt es ja bislang wenig konkrete Anzeichen, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, gerade dann, wenn alle Welt sich eigentlich vom US-Präsidenten besonders erhofft, dass er Wladimir Putin verurteilt, holt Trump ja gern zu einem Rundumschlag gegen seinen Amtsvorgänger Joe Biden, aber auch gegen den ukrainischen Präsidenten Zelensky aus. Da muss man fast schon froh sein, dass er Putin in seine Kritik überhaupt mit einschließt. Trump sprach direkt nach dem Doppelraketenschlag in Sumy von einem, in Anführungsstrichen, Fehler, einem Mistake. Und als er am Montag danach gefragt wurde, wie er das genau gemeint habe, lautete seine Antwort, der Fehler sei gewesen, dass der Krieg überhaupt begonnen worden sei.
That's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it. And Zelensky could have stopped it. And Putin should have never started it. Everybody's to blame.
Also alle sind verantwortlich, sagt Donald Trump. Biden hätte den Krieg stoppen können, Zelensky hätte ihn auch stoppen können. In Klammern, man fragt sich so ein bisschen wie. Und Putin hätte ihn nicht beginnen sollen. An anderer Stelle behauptete Trump sogar, Zelensky sei es gewesen, der diesen Krieg begonnen habe. Also es bleibt am Ende bei der Schlüsselfrage, wann verliert Donald Trump mit Wladimir Putin die Geduld? Wann gelangt er zu der Einsicht, dass Druck nötig sein wird, um dessen Hinhaltemanöver zu beenden? Voraussetzung dafür, Stefan, wäre allerdings, dass Trump diese Manöver auch durchschaut.
Und sich mit den Fakten vertraut macht, was nicht seine Stärke ist, wie wir wissen. Nicht einfacher wird es dadurch, dass in Trumps Team, das hatten wir vergangene Woche auch schon so besprochen, offenbar nicht völlige Einigkeit herrscht.
Ja, wenn man sich zum Beispiel Keith Kellogg anhört, den US-Sondergesandten, dann schlägt der ja einen viel deutlicheren Ton an als sein Chef zum Beispiel oder auch andere in der Administration. Von einer Grenze des Anstands, die da überschritten wurde, spricht Kellogg mit Blick auf den Angriff von Sumy. Jetzt hat Kellogg das Problem, dass er im Grunde entmachtet wurde, wohl auch, weil Putin ihn zu Ukraine-freundlich fand. Der Mann sollte ja eigentlich in Moskau verhandeln, aber jetzt tut das Steve Witkoff, der sich nun erneut mit dem russischen Präsident Putin getroffen hatte in St. Petersburg. 4,5 Stunden hat dieses Treffen gedauert. Erstmal ohne greifbares Ergebnis, aber Witkoff ist sehr zuversichtlich, etwas erreichen zu können. Putin ist nach seinem Dafürhalten bereit zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine. Und bei Fox News sagte Witkoff auch,
we might be on the verge of something that would be very, very important for the world at large.
Ich denke, wir könnten kurz vor etwas stehen, das für die gesamte Welt sehr, sehr wichtig sein würde, sagt Witkoff. Ob das wirklich der Fall ist, ob das wirklich so kommt, dafür steht der Beweis im Moment noch aus. In dem Interview sprach Witkoff auch über eine wirtschaftliche Annäherung der USA zu Russland, was natürlich dann das Gegenteil wäre von dem Druck, den man von europäischer und ukrainischer Seite gerne sehen würde. Die Töne aus dem Kreml waren zuletzt etwas verhaltener, was Friedensgespräche angeht. Man solle keine Ergebnisse im Blitztempo erwarten, hieß es zum Beispiel aus Moskau. Verhandler Witkoff, der übrigens ziemlich viel um die Ohren hat dieser Tage, Stefan, mit dem Iran hat er ja auch geredet, ließ hinterher verlauten, es würde die Dinge sicher beschleunigen, wenn die Ukraine auf von Russland beanspruchte Gebiete verzichte. Ob das hier zu schlau ist, das öffentlich vor Abschluss von Gesprächen zu sagen, da bin ich mir nicht so sicher.
Kai, die Debatte um den Taurus beschäftigt uns seit Jahren und erhält nun mit dem wahrscheinlich kommenden Kanzler Friedrich Merz neue Nahrung.
Ja, immer wieder Fragen zum Taurus beantworten zu müssen, das gehörte sicher nicht zu den vergnüglichsten Pflichten der Amtszeit von Olaf Scholz, dem bisherigen Kanzler. Friedrich Merz hingegen hatte eine solche Lieferung der weitreichend starken Marschflugkörper bis zu 500 Kilometer weit reichen sie ja stets als Möglichkeit genannt und hat dies nun bei Karin Mioska in der ARD auch bekräftigt.
Ich habe immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper. Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Das muss abgestimmt werden. Und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen.
Das hat in Moskau sogleich eine mit einer Drohung versehene Reaktion ausgelöst. Das würde unweigerlich zu einer Eskalation beitragen, hat Kreml-Sprecher Peskow erklärt. Und dann wurde auch noch der vom ehemaligen Präsidenten sozusagen zum verbalen Kettenhund gewandelte Dmitri Medvedev von der Leine gelassen, der Merz sogleich als Nazi schmähte. Viel größere Sorgen dürfte sich Merz aber vielleicht dann doch darüber machen, dass der vermutlich nächste Verteidigungsminister Boris Pistorius sich genötigt sah, öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Die Parteiführung ist ja dabei, der Sozialdemokraten die Basis von einer Zustimmung zum Koalitionsvertrag zu überzeugen. Bei einer SPD-Konferenz in Hannover widersprach Pistorius nun der Darstellung, er sei schon immer für eine solche Waffenhilfe gewesen. Ich habe das nie gesagt. Es gebe, so hat Pistorius wörtlich hinzugefügt, gute Argumente. Es gebe aber auch viele Argumente, gute Argumente dagegen. Nur ein Teil davon könne man öffentlich diskutieren. Der CDU-Politiker Johann Wadephul hingegen, der als Außenminister gehandelt wird, habe ich ja in der Sonderfolge mit Anna Engelke zusammen besprochen, nachdem man sich auf den Koalitionsvertrag geeinigt hatte. Johann Wadephul hört sich da deutlich zuversichtlicher an, was eine mögliche Einigung mit der SPD angeht. Ich glaube nicht, dass die SPD-Zustimmung ein Knackpunkt ist, so wird Wadephul jetzt zitiert.
Dann lass uns noch auf die militärische Lage schauen. Kai, das wird auch den anfangs erwähnten Kritiker etwas zufriedenstellen, hoffentlich.
Ja, ich hoffe auch. Wir beginnen mal im Nordosten auf russischem Territorium. In Kursk ist die russische Armee ja weiter damit beschäftigt, die letzten Taschen, die die Ukraine dort noch hält, zurückzuerobern. Sie hat dabei auch erneut Fortschritte gemacht. Militärexperten reden ja auch schon länger davon, dass diese ukrainische Operation so gut wie vorbei sei. Über 8 Monate wohlgemerkt, nachdem sie begonnen hatte. Dafür hatte es die Ukraine im nahegelegenen Belgorod, darüber hattest du ja auch berichtet, Stefan, ebenfalls mit einer deutlich kleineren Offensive probiert, hält auch dort weiter russische Gebiete. Schwenken wir den Scheinwerfer Richtung Ostukraine, da haben wir das eigentlich bekannte Bild, die Ukraine schwer unter Druck, versucht es immer wieder mit Entlastungsangriffen, zum Teil auch erfolgreich in der Region Siversk und Toretsk. Die russischen Truppen dagegen rücken weiter vor, nahe der Stadt Pokrovsk. Das sind aber derzeit minimale Verschiebungen. Russische Militärblogger beschweren sich auch hier und da, dass die Angriffsbemühungen der russischen Armee zu verlustreich seien. Das, wie angekündigt, Stefan, werden wir kommende Woche nochmal vertiefen. Wichtig auch aus militärischer Sicht ist noch die Meldung, dass die Ukraine den Verlust eines zweiten F-16-Kampfjets zu beklagen hat, der vom Westen geliefert wurde, wobei der Pilot Pavlo Ivanov ums Leben kam. Berichten zufolge wurde die Maschine in der Region Sumy, die wir auch schon besprochen haben, von russischen Raketen getroffen. Die Ukraine, das wissen wir, setzt diese F-16 ja weniger an der Front ein, sondern mehr zur Abwehr russischer Raketen. Im Sommer hatte die Ukraine die erste der vom Westen gelieferten F-16-Jets verloren, die ja von Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen zur Verfügung gestellt wurden.
Danke, Kai. Es gibt noch viel zu vertiefen über Russlands Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy, die Reaktionen in der Ukraine, die befürchtete Frühjahrsoffensive der russischen Angreifer und das Osterfest im Krieg. Über das und mehr spreche ich jetzt mit Florian Kellermann, der seit Jahren über die Ukraine und aus der Ukraine berichtet. Er hat damals noch als junger Reporter des Deutschlandfunks schon die russische Annexion der Krim im Frühjahr 2014 miterlebt und gehört nun zum formidablen Team unseres ARD-Studios in Kiew. Willkommen, Florian.
Hallo.
Florian, reden wir nochmal über den Angriff auf Sumy, Stichwort Kriegsverbrechen und Stichwort militärische Ziele. Die Russen behaupten ja, der Angriff habe ukrainischen Offizieren gegolten. Tatsächlich haben die sich ja wohl getroffen in einem Gebäude der Universität, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das nochmal beschreiben, ob und warum das ein legitimes Ziel gewesen sein könnte oder eben nicht gewesen sein könnte aus ukrainischer Sicht?
Ja, da gab es eine Zusammenkunft von Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung, die da ausgezeichnet wurden. Und das wurde dann eben auch in der Ukraine stark kritisiert im Nachhinein. Und diese Information aus der Ukraine hat also Russland zum Anlass genommen, diesen Angriff zu legitimieren oder zu rechtfertigen. Die Soldaten sind übrigens nicht irgendwie verletzt worden dabei oder zu Schaden gekommen. Sie waren offenbar in einem Raum, der geschützt war. Und keinesfalls war dieser Angriff zu rechtfertigen, denn es ist ja hier ganz offensichtlich, dass sehr, sehr viele Zivilisten gefährdet wurden durch diesen Angriff. Und dann ist das auf keinen Fall verhältnismäßig von der Zahl der möglichen zivilen Opfer her. Und auch wenn man das eben mit dem Ziel vergleicht, also Soldaten, die ja nicht irgendwie im Gefechtsstand waren. Und jetzt die Behauptung, die ukrainischen Zivilisten seien als Schutzschilde benutzt worden, die aus Russland kommt, kann man ja so auch nicht ernst nehmen, denn es ist das Zentrum von Sumy. Diese Zivilisten sind da nicht hingekarrt worden, sondern sie sind ganz natürlicherweise an einem Sonntagmorgen eben da, gehen in die Cafés, Restaurants mit ihren Familien, gehen ja auch in die Kirche. Viele waren ja unterwegs nach Hause vom Gottesdienst an diesem Palmsonntag. Also die Ukraine hat sicherlich einen großen Fehler gemacht, dieses Treffen dort zu veranstalten und so der russischen Propaganda etwas zu geben, womit sie arbeiten kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Propaganda dann auch wirklich stimmt. Das heißt, das war in meinen Augen trotzdem ein ganz klares Kriegsverbrechen.
Zumal ja auch Streumunition eingesetzt wurde.
Das denke ich übrigens nicht.
Ah, okay.
Also,
das sind wichtige Informationen. Das sind ja Agenturen, die schreiben, es sei Streumunition eingesetzt worden.
Ja, aber wenn man sich die Bilder anschaut, dann waren das eben zwei Explosionen von diesen beiden Raketen. Und bei Streumunition ist es ja dann so, dass es noch viele kleinere Explosionen gibt, weil der Gefechtskopf die freisetzt. Also er setzt nochmal Elemente frei, die selber explodieren. Und das ist nicht zu sehen. Also ich glaube, das war ein in Anführungszeichen gewöhnlicher Gefechtskopf, der also diese Splitter verbreitet, wenn er explodiert. Und so sieht das meiner Ansicht nach aus und so sehen es auch viele Expertinnen und Experten, die sich die Bilder angeschaut haben.
Danke für diese wichtige Klarstellung. Putins Ziel scheint es ja zu sein, die Zivilbevölkerung der Ukraine in Angst und Schrecken zu versetzen. Mit der Botschaft, nur eine Kapitulation würde die Angriffe auf ihre Städte beenden, wenn man das so lesen will. Funktioniert das aus deiner Sicht?
Bisher funktioniert es nicht, denn solche Ereignisse zeigen den Ukrainern ja, dass es einen gewissen Vernichtungswillen gibt in Russland, dass also das Ziel des russischen Kriegs ist, die Ukrainer zu dezimieren und sie als Nation und als Staat von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Vielleicht nicht physisch als Nation, aber eben in ihrer ukrainischen Identität. Und dass es eben ein Existenzkampf deshalb ist für sie und sie eigentlich auch deshalb nicht aufgeben können. Ich weiß nicht, vielleicht glaubt man trotzdem im Kreml, dass irgendwann der Punkt erreicht sein wird, wo die Kräfte in der Ukraine, vor allem die mentalen Kräfte, derart schwinden, dass dann der Widerstandswille bricht. Ich kann das im Moment nicht beobachten in der Ukraine.
Hier in Deutschland wird wieder über Taurus-Marschflugkörper diskutiert. Der voraussichtlich künftige Kanzler Friedrich Merz hat am Sonntag eine Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt, aber betont, das solle nur in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern geschehen. Wie kommen solche Ankündigungen in der Ukraine an?
Ja, sie wecken Hoffnung, denn der Taurus würde der Ukraine helfen. Und außerdem ist so etwas natürlich auch ein Signal, dass die westlichen Partner, zumindest die in Europa, an der Seite der Ukraine bleiben und eben ihre Hilfe fortsetzen für die Ukraine. Der Taurus würde auch militärisch helfen, weil er eben eine größere Reichweite hat als die Raketen und Marschflugkörper, die die Ukraine bisher bekommen hat mit 500 Kilometern und weil er auch eine größere Durchschlagskraft hat und weil man eben Ziele ins Visier nehmen könnte, die bisher nicht möglich waren, zum Beispiel Waffenfabriken. Es wurde eine Fabrik in Smolensk genannt, wo Raketen vom Typ X-59 hergestellt werden, die sehr, sehr häufig abgeschossen werden auf die Ukraine. Und wenn man solche Fabriken tatsächlich beschädigen könnte, würde das auch den Luftterror gegen die Ukraine schwieriger machen, den weiter zu betreiben von Seiten Russlands.
Donald Trump, über den müssen wir auch reden, der hat einen Tag nach dem russischen Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy ja tatsächlich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht oder mitverantwortlich gemacht. Du hast es mitgekriegt. Der US-Präsident sagte ja am Montag vor Journalisten, für die Millionen Toten in der Ukraine seien drei Menschen verantwortlich und fügte dann hinzu, Sagen wir, Putin ist die Nummer eins, aber sagen wir, der frühere US-Präsident Biden, der keine Ahnung hatte, was zum Teufel er eigentlich tat, ist die Nummer zwei und Zelensky ist die Nummer drei. Aber es geht noch weiter, Florian. Trump warf Zelensky dann erneut fälschlicherweise vor, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. Und zwar mit diesen Worten, ich zitiere den nochmal: Wenn man einen Krieg beginnt, muss man wissen, dass man ihn auch gewinnen kann. Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der 20-mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass die Leute einem Raketen geben. Zitat Ende. Wie reagieren die Menschen in der Ukraine auf einen Präsidenten, der scheinbar Freund und Feind nicht unterscheiden kann in den USA?
Sie sind sehr enttäuscht. Ich habe wirklich einige Menschen hier getroffen, die tatsächlich geglaubt haben, dass Trump es irgendwie besser machen wird als Biden, das heißt als Trumps Vorgänger. Und die gemeint haben, wenn er sich so äußert, dass er den Krieg rasch beenden kann, dann wird da auch was dahinter stehen, dass er da irgendwas hat, was er da einsetzen kann. Diese Hoffnung ist geplatzt, allerdings jetzt schon seit geraumer Zeit. Also das ist ja schon einige Wochen her, dass Trump sich ähnlich geäußert hat. Und es ist ja auch mittlerweile für alle offensichtlich, dass er nichts hat, womit er irgendwie Russland unter Druck setzen will. Und das ist das, was nach Ansicht der allermeisten hier in der Ukraine das Einzige wäre, was irgendwie zu einem Ende des Kriegs mit beitragen könnte. Denn solange Russland den Krieg fortsetzen will, solange Putin der Überzeugung ist, dass es ihm mehr bringt zu kämpfen, egal wie viel Soldaten er dabei auch verliert, so lange wird der Krieg andauern. Und solange Trump das nicht sieht oder nicht sehen will, wird er auch nichts erreichen können.
Jetzt naht das Osterfest, Florian, nach den schrecklichen Angriffen auf Kryvyi Rih und Sumy. Wie wird das gefeiert in der Ukraine? Trauen sich die Menschen überhaupt raus?
Ja, ich meine, man wäre wahrscheinlich, oder die meisten Hörerinnen und Hörer wären erstaunt, wenn sie nach Kiew kommen und sehen, wie viele Menschen hier auf der Straße sind am Wochenende, wie sie eben dann doch in die Cafés gehen und in die Restaurants gehen und spazieren gehen auch einfach. Also das Leben hier geht weiter und wenn Luftalarm ist, dann schauen die meisten erstmal auf ihr Handy und dann gibt's Informationen, was das genau wieder war, was den Luftalarm ausgelöst hat. Und wenn es nichts ist, von dem sie ausgehen müssen, dass es sie unmittelbar bedroht, dann gehen sie einfach weiter und lassen den Luftalarm Luftalarm sein. Und so wird auch das Osterfest gefeiert. Die ganze Stadt, also hier Kiew, ist voll von diesem Osterbrot, das hier anders heißt und auch aus ein bisschen anderen Teig ist, aber das auch sehr kreativ gestaltet wird jetzt, auch mit Symbolik, die mit dem Krieg zu tun hat, teilweise, aber auch einfach fantasievoll. Die traditionellen ukrainischen Eier werden weiter bemalt und das Osterfest wird gefeiert.
Beeindruckend, der Mut im Abwehrkampf gegen einen überlegenen Feind. Florian, vielen Dank für deine Eindrücke, dir und dem Team des ARD-Studios Kiew weiterhin alles Gute.
Danke für das Gespräch, Stefan.
Soweit ARD-Korrespondent Florian Kellermann im Gespräch mit Stefan Niemann, Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Diese Folge und alle weiteren Ausgaben finden Sie in der ARD-Audiothek.
Synapsen. Der Wissenschaftspodcast. Forschung verständlich gemacht.
Also wir alle denken ja überhaupt nicht mehr darüber nach, sondern wir spüren. Und weg ist es. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sozusagen sich dieses Problem vom Hals zu schaffen. Aber es ist ja trotzdem da.
Es geht um Leben und Kot.
Also wir verbrauchen in Deutschland die Energie von einem Kohlekraftwerk, um Nährstoffe aus dem Abwasser wieder zu eliminieren.
Und das können wir uns weltweit bald nicht mehr leisten.
Ich glaube, 2050 oder so werden deutlich mehr als die Hälfte aller Menschen schon in Großstädten leben. Und da kann man keine Kanalisation mehr bauen. Und das heißt, dieses wassergespülte System hat per se eigentlich gar keine Chance.
Eine Sanitärwende muss her. Sowohl in Entwicklungsländern.
Also ich habe es da geschafft, mit so einem Kacke-Kohle-Kompost den Maisertrag zu vervierfachen. Was so vor Ort schon ein bedeutender Beitrag dann auch zur Ernährungssicherheit ist.
Als auch hierzulande.
Und wir stehen hier auf Deutschlands erster Recyclinganlage für Inhalte aus Trockentoiletten.
Können Toiletten die Menschheit retten? Unser Thema im NDR-Info-Podcast Synapsen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Reza Wafa. Der scheidende Kanzler Scholz reist heute zu einem Abschiedsbesuch ins Nachbarland Polen. In Warschau ist ein Mittagessen mit Ministerpräsident Tusk geplant. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Auslandsreisen gelten in dieser letzten Phase der Amtszeit eines Kanzlers als ungewöhnlich, soweit es nicht um internationale Treffen geht. Außerdem befindet sich Polen im Wahlkampf. Am 18. Mai findet dort die erste Runde der Präsidentenwahl statt. Bei dem Treffen von Scholz und Tusk soll es, den offiziellen Angaben zufolge, um die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin sowie europapolitische und internationale Themen gehen. Scholz wird die Amtsgeschäfte voraussichtlich am 6. Mai an CDU-Chef Merz übergeben.
Rund 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seeloer Höhen soll dort heute der Gefallenen gedacht werden. Nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland hat sich auch der russische Botschafter Netschajew angekündigt. In der Schlacht waren unter anderem zehntausende sowjetische Soldaten gefallen. Das Auswärtige Amt hatte zwar Möglichkeiten erläutert, Vertreter von Russland und Belarus von Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende auszuschließen. Der Kreis argumentiert aber, er könne nicht den höchsten Vertreter eines Landes von einem Gedenken an die eigenen Bürger ausschließen. 5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen haben sich zahlreiche Länder auf einen Pandemievertrag geeinigt. Ziel ist, ein erneutes Chaos durch Infektionskrankheiten zu verhindern. Nach gut 3 Jahren stimmten die Unterhändler in Genf einem Vertragstext zu. Er soll im Mai von den 194 Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in Ländern, deren Parlamente ihn ratifiziert haben. Die WHO kann auch künftig keine Lockdowns, Reisebeschränkungen oder Impfungen anordnen. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein 4. Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte